Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode unseres und eures Lieblingspodcasts über das Studio Ghibli. Herzlich willkommen hier bei World of Ghibli. Jetzt habe ich irgendwie einmal Ghibli, einmal Ghibli gesagt. Aber ihr wisst ja auch, dass ja beides nicht ganz falsch ist. An meiner Seite, mein Name Shaggy Schwarz. Wie immer, wie alle 2 Wochen, der Anime-Experte, Musiker, Fotograf und Podcaster Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
Ohayo gozaimasu. Shaggy Senpai.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir reden heute über einen ganz besonderen Film, ein ganz besonderer Film, weil auch wieder hier ein Miyazaki am Regiepult oder auf dem Regiestuhl, muss man ja in dem Fall sagen, saß. Und ein Film, der ja auch auf eine bekannte Romanreihe auch zurückgeht und da auch schon einige andere Verfilmungen tatsächlich existent sind. Aber wir reden über einen Film aus dem Studio Ghibli. Wir reden heute über den Film, lieber Thomas.
Die Chroniken von Erdsee, Tales of Earthsea.
Genau, darüber reden wir heute und ihr wisst es, ihr kennt es, bevor wir jetzt auch anfangen, über ein paar Details zu quatschen, gibt uns der liebe Thomas erstmal eine wunderbare Inhaltsangabe dieses wunderbaren, fantastischen Films.
Genau, ich glaube, ich habe die beste Synopsis bisher überhaupt zusammengeschrieben. Also, das natürliche Gleichgewicht in Erdsee ist ins Schwanken geraten, was Sperber, der Erzmagier von Erdsee, ganz deutlich spürt und sich nun aufmacht, die Ursache für das drohende Unheil zu ergründen. In einer Wüste trifft er dabei auf den jungen Prinz Arren und rettet ihn vor einem Rudel Wölfe. Oder rettet Arren sich selber und Sperber, der eigentlich Get heißt, beobachtet ihn nur dabei? Egal. Was Sperber jedoch nicht weiß, ist, dass Arren seinen Vater, den König von Enland, umgebracht hat. Warum? Das kann auch Arren nicht sagen.
Ich auch nicht übrigens.
Es scheint jedoch so, als habe eine seltsame dunkle Macht von ihm Besitz ergriffen, die ihn von nun an auch weiterhin verfolgt. Lange Rede, kurzer Sinn. Arren schließt sich dem Erzmagier an und gemeinsam reisen sie in die nächste große Stadt. Auch hier machen sich die ersten Auswirkungen der dunklen Mächte bereits bemerkbar. Bald schon führt die Spur zu einer skrupellosen Bande von Sklavenhändlern, die Prinz Arren entführen. Und wie sich herausstellt, ist deren Oberhaupt eine mächtige Hexe namens Lord Cobb. Eine alte Bekannte vom Erzmagier Sperber, doch keine freundlich Gesinnte, und bald wird klar, dass sie es ist, die die dunklen Fäden in der Hand hält und Schreckliches vorhat. Und selbst der mächtige Sperber ihr im Alleingang nicht gewachsen ist. Mit Hilfe von Arren und seinem magischen Schwert könnte es ihm aber möglich sein, die dunklen Mächte zu besiegen. Arren wird allerdings inzwischen ebenfalls von Cobb manipuliert und befindet sich somit auf der Seite der Feinde. Wer kann ihnen nun noch helfen? Und werden sie einen Weg aus dieser unheilvollen Situation finden können? Und worum geht es eigentlich ganz genau? Und warum ist nicht nur Ursula Le Guin, die Autorin der Erdseesaga, außerordentlich unglücklich mit der Verfilmung? All das versuchen wir, soweit es uns möglich ist, in der heutigen Episode unseres Podcasts über das Studio Ghibli zu klären.
Ja, das war jetzt nicht nur eine Inhaltsangabe, sondern auch gleich ein Lead-in in unseren Podcast. Sehr, sehr schön, lieber Thomas, sehr, sehr schön. Eine Sache möchte ich da aber noch mal kurz, vielleicht verbessern. Die Hexe Cobb, die du angesprochen hast, ist natürlich ein Mann. Was man aber auch eigentlich gar nicht versteht, wenn man sich es irgendwie anschaut. Was sieht wie eine Frau aus, wird im Deutschen von einer Frau gesprochen, aber soll ein Mann sein.
Im Japanischen wird auch diese Person auch von einer Frau gesprochen, ja. Aber es wird auch ständig von einem Lord gesprochen. Also ist eigentlich die Hexe ein Hexherr, der aussieht wie eine Frau, hat aber keine Brüste. Das ist alles sehr, sehr, sehr verwirrend. Und im Buch angeblich ist es ein Mann.
Ja, im Buch ist es auch ein Mann, genau. Also sagen wir mal so, es ist auch egal. So.
Genau.
Der Film ist 2006 erschienen, 2006 im Studio Ghibli. Regie, ein Miyazaki, ich habe schon gesagt, aber go Miyazaki. Und das ist niemand Geringeres als Thomas?
Der Sohn von Miyazaki, der eigentlich Landschaftsgärtner sein wollte.
Ja, sagen wir mal so, wenn man sich den Film angeschaut hat, fragt man sich, schade um den schönen Garten, oder? So. Würde ich so sagen. Also, ich will jetzt nicht zu kritisch sein. Trotzdem, der Film sieht ja auch teilweise sehr gut aus. 2006, wie gesagt, in Japan auch in die Kinos gekommen. In Deutschland ist der Film übrigens auch in die Kinos angelaufen. Sogar schon 2007, während Österreich und die Schweiz noch ein paar Monate weiter warten mussten. Und zwar bis März 2008, bis da der Film auch erschienen ist. Da allerdings nicht im Kino, da direkt auf DVD. In Amerika ist der Film auch in den Kinos erschienen. Allerdings erst 4 Jahre später, im Jahr 2010, ist der Film erst damals in die Kinos gekommen, lag aber an Gründen, dass quasi in Amerika die Rechte für die Erdseesaga anders lagen. Da gab es auch noch eine, auch keine gute Serie, aber es gab eine Serie mit, ich glaube, Isabella Rossellini, die da auch mitspielt, die wunderbare Isabella Rossellini. Aber die Serie ist auch basiert auch nur ganz lose, noch loser auf den Büchern, wie jetzt dieser Film letzten Endes. Du hast es auch schon gesagt, die Autorin hast du genannt. Ursula Quilber Le Guin oder wie sie als Autorin bekannt ist, Ursula K. Le Guin, die hat ja nicht nur die Erdseewelt erschaffen, es gibt auch noch den Heinisch-Zyklus. Weiß nicht, ob dir da was sagt oder ob du überhaupt schon mal was von ihr gelesen hast.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt noch gar nichts von ihr gelesen. Du?
Hast du was? Nee, tatsächlich auch nicht wirklich. Insofern, hat mich dann auch nicht so interessiert.
Ja, insofern, wenn wir über den Film sprechen, haben wir halt leider überhaupt kein Hintergrundwissen, quasi, was die Bücher angeht. Und deswegen habe ich den Film jeweils als sehr verwirrend
empfunden. Ich habe mich ein bisschen eingelesen in die Erdseesaga. Dieser Film basiert ja auf dem dritten Buch, Das ferne Ufer, The Farthest Shore übrigens. Da basiert er drauf. Das Buch ist 1979 erschienen und man muss sagen, ein Hayao Miyazaki war ein großer Fan dieser Bücher und wollte damals schon die Bücher verfilmen. Allerdings gab es damals noch ein No von Ursula, weil sie gesagt hat, ach, Zeichentrick, das ist doch eher was für Kinder. Die hat lange gebraucht, bis sie tatsächlich dann überzeugt war, dass gerade auch das Studio Ghibli das richtige Studio wäre. Es gab andere Animationsstudios, die auch gerne die Erdseesaga verfilmen wollten. Letzten Endes hat sie sich dann, ich glaube, es war Totoro, hast du das auch gelesen? Totoro hat Totoro gesehen, fand ihn gut. Dann der Erfolg mit dem Oscar damals für Spirited Away hat sie dann final überreden lassen, quasi, dass man hier einen Film daraus macht. Und sie hat ja auch Miyazaki vertraut. Allerdings hatte der keine Zeit.
Genau, und außerdem war er auch zu dem Zeitpunkt schon im Ruhestand.
Das kommt auch noch hinzu. Und ein Miyazaki, wir wissen es, wenn der im Ruhestand ist, dann bleibt er da.
Aber das haben sie der Ursula nicht erzählt. Jedenfalls er und der Produzent Toshio Suzuki.
Der Ursula ja auch besucht hatte und auch sie auch nochmal überreden wollte. Und final hat sie dann wirklich zugesagt.
Ja, in der Hoffnung, einen wirklich einen tollen Miyazaki-Film in Form von Chihiros Reise oder von Prinzessin Mononoke zu bekommen.
Ja, man kann ja vorwegnehmen, und du hast es ja auch schon angedeutet, als sie dann den Film gesehen hat, war sie nicht wirklich so richtig begeistert.
Amused, not amused.
Also sie hat sowas gesagt wie, das ist nicht mein Buch, das ist auch nicht mein Film, der Film ist okay, aber hat, also sagen wir mal so, würde sich eher ein bisschen distanzieren wollen von dem Film, als dass sie ihn jetzt unterstützen würde. So, das waren die losen Worte von ihr.
Ja.
Ja, und Miyazaki, der hat sich den Film ja auch angesehen und das ist, glaube ich, eine deiner Lieblingsgeschichten.
Allerdings, also ich meine, Miyazaki hat sich ja komplett aus der Produktion rausgezogen, was natürlich für die Autorin sehr, sehr enttäuschend gewesen ist. Und Goro, der eigentlich überhaupt keine Erfahrung hatte als Regisseur, wie gesagt, der ist eigentlich Gartenlandschaftsbauer, wie ist das Wort richtig?
Ja.
Okay, ja, gewesen und Toshio Suzuki, ja, wollte eigentlich Miyazakis Sohn auch gerne in der Obhut des Studio Ghiblis wissen und hat ihm das Angebot gemacht, Animationen für den oder für Storyboard zu zeichnen, was Goro dann auch tatsächlich übernommen hat. Und das hat Suzuki aus irgendeinem Gründen gefallen und hat ihm dann sogar die Regie angeboten. Miyazaki war von Anfang an dagegen, aber Suzuki und Goro haben das dann trotzdem durchgezogen und das hat dann auch die Fronten zwischen Papa und Sohn verhärtet. Und als dann der Film vor den Mitarbeitern des Studio Ghiblis uraufgeführt worden ist, hat der Papa demonstrativ während des Films das Kino verlassen, ist erstmal ins Foyer gegangen, hat erstmal eine geraucht und hat sich nicht wirklich gut über die Regiearbeit, über das Regiedebüt seines Sohnes geäußert.
Ja, während der Protagonist im Film ja seinen Vater ermordet, hat es Goro vielleicht mit diesem Film auch so ein bisschen getan. Vielleicht ist das auch ein Messerstich für Hayao Miyazaki gewesen. Goro hat ja aber noch ein paar andere, also zumindest hat er noch den Mondblumenberg inszeniert, auch für das Studio Ghibli, darf man auch nicht vergessen, auch einer deiner Lieblingsfilme.
Ja, der Mondblumenberg ist wirklich gut.
Ja.
Ne, also da war ich sehr überrascht, dass Goro dann doch nochmal die Kurve gekriegt hat. Leider hat er dann auch noch Regie geführt bei Ronja Räubertochter, eigentlich eine der einzigen Serie des Studio Ghiblis, komplett computeranimiert und das sieht leider nicht gut aus. Ne? Also das und da hat Goro auch wieder keine wirklich gute Arbeit abgeliefert und jetzt ist ja der ganz aktuelle Film Earwig and the Witch, Aya und die Hexe, letztes Jahr ins Kino gekommen oder angelaufen, in Japan jedenfalls, hier ist er noch nicht zu sehen. Da sind wir mal sehr gespannt, ja, ob Goro auch da eine gute Arbeit geleistet hat oder ob es ebenfalls wieder Kritik gibt jetzt.
Ja, da sind wir sehr gespannt.
Erdsee.
Die Ronja Räubertochter-Serie habe ich mir noch nicht angeschaut, einfach aus einem ganz guten Grund. Ich war ja lange, ach, was soll ich sagen, ich bin ja eigentlich verliebt in Ronja Räubertochter.
Ich auch.
Aus der alten Serie, die fand ich immer ganz toll. Also das war Liebe und die kann mir keiner nehmen. Höchstens vielleicht diese Serie. Deswegen werde ich sie mir wahrscheinlich erstmal nicht anschauen.
Obwohl es gab eine frühere Serie von Ronja. Ich kenne
die alten Filme.
Der Film, ja, die, ne? Und die waren großartig. Ja,
oder diese
der.
Ronja bin ich auch noch heute
ich auch,
verliebt. Ja. Ja, Goro Miyazaki hat Regie geführt, hat aber auch das Drehbuch natürlich mitgeschrieben, zusammen mit Keiko Niwa. Und du hast es gesagt, Toshio Suzuki wieder hier der Executive Producer. Musik von Tamiya Terajima. Terajima, spricht man das so aus? Wahrscheinlich.
Terajima,
ja. Terajima. Da über die Musik sprechen wir auch heute auch noch. Aber lass uns noch mal kurz, und da fangen wir ja eigentlich in der Regel auch meistens an, über die Synchronsprecher reden. Sperber wird in dem Fall synchronisiert im Deutschen. Wir reden erstmal über die Deutschen von Eckhard Belle. Und Eckhard Belle ist jemand, der auch Serienfans eigentlich ganz bekannt ist. Der hat jetzt hier nicht nur den Sperber in dem Film, sondern der ist vor allem auch bekannt als, ich bin damit aufgewachsen, als er hat Saber Rider synchronisiert in Saber Rider und die Star Sheriffs zum Beispiel. Das ist, kenne ich. Ansonsten hat er wirklich so coole Sachen gemacht wie Lorenzo Lamas in Renegade, den hat er synchronisiert. Oder vor allem, und damit bin ich auch aufgewachsen und ich denke mal, du warst auch ein großer Fan, Kevin Sorbo als Herkules, den hat er auch synchronisiert.
Nie gesehen.
Was, du hast Xena wenigstens gesehen?
Nee.
Auch nicht?
Nee.
Naja.
Ich bin der falsche Podcast-Partner für dich.
Ja, wahrscheinlich. Aber Aaron wird synchronisiert von Manuel Straube. Und Manuel Straube, den kennt man auch als zum Beispiel Stewie aus Family Guy. Da hat er zum Beispiel synchronisiert. Aber vor allem auch gerade bei anderen Disney-Produktionen war er im Boot. Bei der Jonas-Serie ist er mit dem Boot. Spricht aber auch, und das ist, glaube ich, seine bekannteste Stimme, mittlerweile seit 2012 Martin Freeman. Also vor allem seit dem Hobbit quasi ist er die Synchronstimme von Martin Freeman.
Mhm.
Der ist recht bekannt. Und wer auch dabei ist, der ist auch in vielen Produktionen dabei. Hier nur ganz kurz, den König Walter von Hauff. Ein bekannter Synchronsprecher, der oft in den Pixar-Filmen, aber auch schon jetzt auch bei Pompoko zum Beispiel den Erzähler gesprochen hat. Also der ist auch tatsächlich in animierten Filmen sehr oft zu sehen. Im Englischen, im Amerikanischen hat man da sich auch auf ein paar bekannte Namen, aber auch ein paar Namen, die auch jetzt dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz oben standen, wie zum Beispiel der Sparrowhawk oder als Sperber wird in dem Fall Sparrowhawk, weil es ja im Englischen ist, wird von Timothy Dalton gesprochen. Und Timothy Dalton, der hatte ja mal auch zeitweise die Lizenz zum Töten. Die hat er dann aber irgendwann abgegeben und danach ist auch nicht mehr viel mit ihm passiert. Interessant auch, Willem Dafoe ist da auch mit in einer kleinen Rolle und auch kleine Sprechrollen, unter anderem für Cheech Marin, für Cheech and Chong, die kennst du aber, oder?
Die kenne ich noch, tatsächlich.
So, der spricht den einen. Der spricht quasi den Sklavenhändler. So, also auch nur eine ganz kurze Rolle. Aber ich habe es kurz auf Englisch gesehen und musste tatsächlich an From Dusk Till Dawn denken, weil da ist er ja auch so eine Art Sklavenhändler und da steht ja, you want pussies, pussies. Ah gut, das sollte man vielleicht hier jetzt in einem Ghibli-Podcast nicht erwähnen. Und so, sehr gefreut habe ich mich.
Geht auch um Katzen, ist also alles gut.
Ja, genau, stimmt. Sehr gefreut habe ich mich auch über Brian George. Das ist Babu Butt aus Seinfeld, der auch eine Mini-Rolle gesprochen hat. Aber ich wusste, dass er hier spricht und habe es mir extra deswegen immer diese Szenen dann auf Englisch angeschaut. Ja, Tales from the Earthsea im Englischen, die Chroniken von RC. So viel zu den Synchronsprechern.
Und ich habe natürlich mir den Film wieder auf Japanisch angeguckt, habe mich dann aber tatsächlich auch dazu animiert gefühlt, immer mal ins Deutsche zu wechseln. Und ich muss sagen, bei diesem Film ist es diesmal völlig egal gewesen, ob Japanisch oder Deutsch. Das hat den Film auch nicht besser gemacht oder gerettet in irgendeiner Form. Also ich war davon nicht wirklich begeistert, von der Art, wie der Film synchronisiert worden ist.
Ich finde, der Film im Allgemeinen ist nicht wirklich überzeugend. Der nimmt sich an einigen Stellen viel zu wichtig, finde ich. Und der macht oft Fässer auf, die aber nicht schließt. Es gibt viele Stories, die begonnen werden, viele Handlungsstränge, wo man denkt, das könnte interessant werden, das mit den Drachen und so weiter und so fort. Aber letzten Endes wirkt es für mich so ein bisschen so wie so ein mittelprächtiger Pilotfilm für irgendwas, was danach nochmal kommt. Also wenn das dann irgendwie noch fortgesetzt worden wäre, dann wäre es vielleicht nochmal interessanter geworden. Aber sowas plötzlich vorbei und man war nicht wirklich richtig überzeugt und begeistert.
Oder man hätte vielleicht die Anfangsgeschichte von der Buchreihe verfilmen sollen und nicht irgendwie irgendein Buch mittendrin, weil es sind einfach wirklich so viele Fragen, werden aufgeworfen, wie du schon meinst, auf die es keine Antworten gibt. Und das hat es für mich wirklich sehr, sehr schwierig gemacht.
Ja, beispielsweise diese Narbe, diese Brandnarbe, also die große Narbe im Gesicht des Erzmagers beispielsweise, die wird in den frühen Büchern erklärt. Auch die auch diese Brandnarbe von dem jungen Mädel, also Sachen haben eigentlich eine größere Bedeutung in den Büchern, wie ich gelesen habe. Aber hier weiß man nicht, warum das so ist. Man weiß nicht, warum aber auch die Sklavenhandelgeschichten. Also ich meine, das ist alles so eine düstere Sache, aber es wird immer nur so angerissen. Drogenhandel wird mal ganz kurz angesprochen, aber so was Richtiges. Also so richtig führt es irgendwie nirgendwo hin. Und deswegen meine ich, wenn man das tatsächlich als Pilot gesehen hätte und danach vielleicht noch eine Serie gekommen wäre, hätte ich mit leben können. Also ich meine, der Pilotfilm oder die erste Folge von Game of Thrones war jetzt auch nicht so spektakulär. Und danach ist aber noch so viel passiert.
Ja gut, aber die hat wenigstens neugierig gemacht und die hat mit einem tollen Cliffhanger geendet. Ne? Die erste Folge von Game of Thrones.
Ja, das schon. Game of Thrones ist ja auch eine tolle Serie. Lassen wir mal die letzte Staffel außen vor.
Genau, aber auch zum Beispiel, was weiß ich, und wenn wir jetzt schon anfangen, über die Narben zu sprechen von Sperber und von dem Mädchen Teru, dann müssen wir auch über die Umsetzung des Films anfangen zu reden, weil ich finde zum Beispiel nicht, dass das aussieht wie Brandnarben oder überhaupt wie Narben, sondern bei Sperber sieht das eher aus wie eine Pigmentstörung und Teru sieht es eher aus wie ein Feuermal, aber nicht wie irgendwelche Brandnarben oder Kampfnarben oder sonst irgendwas. Also das hatte mich zum Beispiel, als ich dann gelesen habe, dass das Narben sein sollen, hat mich das irgendwie doch ein bisschen verwundert, weil optisch ist das nicht rübergekommen. Und überhaupt die ganze, hat mir die typische Detailverliebtheit von Ghibli-Filmen, besonders von Miyazaki-Filmen, hat mir halt massiv gefehlt.
Ne? Also vielleicht hatte man nicht die Zeit, die Narben genauer zu erklären, weil man sich zu viel Zeit für andere Dinge genommen hat, die man erklärt hat und die auch nirgendwo hingeführt haben. Aber ja, also wenn man die Bücher nicht kennt, woher soll man das alles wissen? Woher dann auch? Man hat sich dafür einfach gedacht, nee, das erklären wir hier irgendwie nicht, hat Goro gesagt. Nee, also wir erzählen einfach diese Geschichte ist gut, die reicht aus für den Film und erzählen noch so ein paar andere Geschichten, nur so, die reißen wir mal so an. So war wahrscheinlich so der Tenor bei einem Meeting.
Naja, zumal man ja auch einen Film hat, der fast 2 Stunden dauert und die Produktionszeit hat im Vergleich zu anderen Ghibli-Filmen extrem kurz gedauert, also es waren nur 9 Monate für fast 2 Stunden. In der Zeit hätte sein Vater vielleicht irgendwie gerade mal die ersten 30 Minuten fertiggestellt.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Deswegen war er auch so schnell letzten Endes dann fertig. Übrigens, Cobb, wir haben es ja schon mal angesprochen, sieht aus wie eine Frau, wird von Frauen synchronisiert. Da stand übrigens auch tatsächlich eine Mitarbeiter von Ghibli, Modell für diese Figur letzten Endes. Aber es ist von Anfang an klar gewesen, nein, das ist auf jeden Fall ein Mann. Also zumindest war es den Machern klar. Ich glaube, den Zuschauern, die Bücher nicht kennen, war es überhaupt nicht klar. Bis ganz zum Ende, dass mal kurz erwähnt wurde.
Ja, also wie gesagt, der Film wirft mehr Fragen auf, als dass er Antworten gibt. Ist halt tatsächlich so.
Ein paar interessante Side-Facts vielleicht. Ich habe, es gibt ja diese Szene, und das habe ich mir dann auch extra nochmal im japanischen Original angeschaut, als diese Wachen, die bösen Menschen, und hier gibt es ja böse Menschen, hier gibt es nicht dieses, ja, gut und böse, dieses Schema, dass es eher vermischt ist. Hier sind wirklich böse Menschen.
Genau.
Vielleicht ein paar gute, man weiß nicht, ob die alle gut sind, aber die werden, wenn, dann sind die besessen von einem dunklen Schatten, der sie böse macht. Aber eigentlich sind die gut. Naja, das gibt es so nicht. Und jedenfalls wird Teru in der einen Szene, ja, als die Soldaten sie vergewaltigen wollen oder was auch immer sie da andeuten, wird er ja so der Hals zugeschnürt, also wird so gewürgt. Und tatsächlich ist es so, dass Gorō Miyazaki bei der Synchronarbeit der Synchronsprecherin die gewürgt hat in diesem Moment. Und sie hat das so rausgebracht. Also das habe ich auch gelesen und das finde ich, ich weiß nicht so recht, ob das so gut ist.
Okay, ich glaube, du hast andere Quellen als ich. Also das habe ich nirgendwo gefunden. Egal. Aber gut, das spricht auch nicht unbedingt für eine großartige Regiearbeit.
Der Film hat doch einige Preise bekommen, und zwar für den schlechtesten Film des Jahres und den schlechtesten Regisseur, die Bushun Raspberry Awards. Das ist quasi die japanische Variante der Goldenen Himbeere. Da hat er Preise bekommen, tatsächlich.
Und trotzdem ist er in Japan recht erfolgreich gewesen.
Ja, das ist dann wiederum die Überraschung. Ja. Er war relativ erfolgreich. Ich glaube, das hat glaube ich, auch einen Hayao Miyazaki überrascht. Ja, das hat es aber nicht, ich glaube, nicht zugegeben, dass ihn der Erfolg überrascht hat.
Naja, ich meine, 5 Wochen auf Platz 1 in Japan, das ist schon nicht schlecht, besonders für so einen Film.
Ja, also das ist schon eine große Überraschung. Magst du noch irgendwas tatsächlich sagen oder sollen wir mal zu den Filmfehlern kommen?
Die großartigen Filmfehler, okay. Ja. Die können wir ja mal eben kurz abkaspern.
Ja, also die Chroniken von Erdsee an sich ist ein ganz großer Filmfehler, oder wie soll man sagen? Na, es ist vielleicht wieder das Gleiche. Also das Einzige, was mir wieder aufgefallen ist, und das hast du letztes Mal ja schon widerlegt beim Wandelnden Schloss, ist das auch mit dem Herz. Also das war als Cobb den Zauber auf Aachen wirkt, aber gegen Ende des Films, dieser Vernichtungszauber, auch da soll der Zauber ans Herz gedrückt werden, aber da ist kein Herz.
Genau, aber im literarischen Sinne, im poetischen Sinne ist das Herz halt auf der linken Seite.
Ja.
Deswegen wird das auch von allen so dargestellt. Deswegen ist das wieder ein Filmfehler, der für mich keiner wirklich ist. Aber ich denke, den größten Filmfehler hast du schon eben angesprochen.
Das ist
der Film halt selbst tatsächlich. Ja.
Ansonsten kann man also in meinen Augen gar nicht mehr so viel über den Film sagen. Oder hast du noch Aufzeichnungen, irgendwas, was du noch erwähnen möchtest? Außer, dass uns der Film tatsächlich, also ich weiß dein Ranking noch nicht, aber ich würde mal sagen, der könnte schon nicht ganz oben landen.
Gucken wir mal. Ich meine, es gibt ja nicht nur was Schlechtes zu erzählen über den Film, sondern mich hat zum Beispiel die Musik beeindruckt. Also die Musik hat mir tatsächlich gut gefallen und hat mich auch teilweise wirklich stark an Prinzessin Mononoke erinnert. Und ich glaube, das ist auch überhaupt so eine Sache des Films. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber mir jedenfalls ist die ganze Zeit aufgefallen, dass Goro versucht, wirklich sich an Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland irgendwie anzulehnen. Auch diese Sache mit den Namen, irgendwie jeder hat nochmal einen zweiten Namen und einen wirklichen Namen. Und wer den wirklichen Namen weiß, hat die Macht über diese Person, wie das bei Chihiro gewesen ist. Und die Musik erinnert total an Prinzessin Mononoke und auch das Reittier von Aaron erinnert an Mononoke. Und ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, Das Verhältnis zwischen Goro und seinem Papa war nicht sonderlich gut während des Films, aber aus irgendeinem Grund hat er alles getan, um seinem Vater irgendwie recht zu machen. Und ich denke, das ist schon fast spürbar krampfhaft gewesen und damit hat er die Situation vielleicht einfach sogar nur noch schlimmer gemacht.
Die Fußstapfen, die er zu füllen hatte, waren jetzt nicht nur, die Fußstapfen der Filme waren jetzt nicht nur zu groß, sondern auch natürlich die Fußstapfen seines Vaters. Das konnte er einfach nicht ausfüllen. Definitiv nicht. Und das hat den Film einfach, weil er, glaube ich, auch so übermotiviert an die Sache herangegangen ist und versucht, ihn wichtiger darzustellen, als er eigentlich ist. Der Film nimmt sich selber sehr, sehr wichtig. Und das finde ich auch eher eine Schwierigkeit, macht den Film nicht gerade sympathischer, finde ich.
Nee. Und von der Qualität her ist es halt wirklich ganz weit entfernt davon, dass es halt ein wirklicher Ghibli-Film in meinen Augen ist. Er ist einfach nur eine Episode aus einer mittelmäßigen Serie, die Folge aber 2 Stunden dauert.
Ganz genau. Da kommen wir doch auch direkt jetzt zu unserem VOG-Ranking. Ihr wisst es, ihr könnt es überall sehen bei uns in Social Media, Facebook, Instagram. Schaut da mal nach, folgt uns, wenn ihr es nicht schon getan habt. Abonniert diesen Podcast, es lohnt sich, denn es ist ein wunderbarer Podcast mit und von 2 wunderbaren Menschen, die jetzt sich ans VOG-Ranking machen, das wir heute einfach mal der Einfachheit halber nicht erklären. Wie viele Punkte gibst du denn der Umsetzung? Also mal ganz ehrlich, niemand fängt, wenn jemand einen World of Ghibli Podcast anfängt, dann fängt er nicht mit diesem Film an, mit dieser Folge. Das heißt, er hat mindestens schon eine andere Folge gehört und er weiß also, wie unser VOG-Ranking geht.
Genau, gehen wir einfach mal davon aus. So, okay, die Umsetzung. Also eine gutmütige 5 von 8. Das ist, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen anderen Film so schlecht bewertet habe von der Umsetzung. Nee. Aber mehr als 5, eine gutmütige 5 kann ich tatsächlich nicht geben.
Ja, ich kann diesem Film nicht mehr als 4 Punkte geben, weil er auch, ich habe also für mich von der Umsetzung, okay, also er sieht in einigen Momenten sehr gut aus, finde ich schon, muss man sagen. Aber es gibt alles
ein paar schöne Lichtstimmungen,
ja.
Finde ich. Aber auch selbst die Hintergründe sind, ja, ich hatte immer das Gefühl, die haben eigentlich gar nicht so richtig Bock. Also das ist also wenig motiviert alles gewesen.
Ja, sie hatten halt auch weniger Zeit. Goro wollte ja auch da seinen Vater übertrumpfen, indem er sagt, nee, wenn mein Papa 2 Jahre für einen Film braucht, ich schaffe das in 3 Monaten. 4 Punkte auf jeden Fall nur auch von mir. Action ist ja auch zu sehen.
Ein wenig Action und teilweise hat die auch ganz gute Ansätze. Aber dann letztendlich in der letzten Konsequenz fehlt immer irgendwas. Und auch zum Beispiel Miyazaki hat zum Beispiel immer allen seinen Animateuren immer gesagt, guck genau hin, lernt irgendwie vom Leben und guck genau hin, wie finden Bewegungen statt, wie setzt man sich an den Tisch, wie macht man dieses, wie macht man jenes, damit das echt und authentisch wirkt. Und hier zum Beispiel rennt Aaron durchs Wasser und natürlich hat das Wasser einen gewissen Widerstand, aber das Wasser in dem Moment wirkt dann teilweise total zähflüssig, aber andererseits, wenn der in Traumsequenzen in einer zähflüssigen Flüssigkeit sich befindet, wirkt es auf einmal total wässrig und das ist irgendwie stimmt das alles nicht so richtig. Immer da, wo es dann, wenn es dann passiert, wenn Action zu sehen ist, dann fehlt einfach immer irgendwas, dass es irgendwie wirklich glaubhaft wirkt. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich kann der Action nicht mehr als 3 Punkte geben.
Ich habe auch zwischen 3 und 4 Punkten geschwankt. Ich mag einige Momente, also gerade die Drachen, wenn man die sieht. Diese Momente mag ich sehr, sehr gerne, muss ich irgendwie sagen. Ich weiß nicht warum, das sieht auch ein bisschen komisch aus, aber irgendwie hat es mir doch gefallen, wenn die Drachen da rumgeflogen sind, die ja, wo ich am Anfang auch erwartet habe, vielleicht eine größere Rolle spielen, eine größere Rolle spielen. Die wurden ja auch nicht mehr wirklich so richtig thematisiert. Klar, wir wissen, die Drachen kommen irgendwann zurück, wenn das Böse wieder, ach, was weiß denn ich, ist mir auch egal. Jedenfalls habe ich aber hier 4 Punkte gegeben.
Gut, also die Funktion der Drachen in dieser filmischen Umsetzung habe ich nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht muss man das Buch lesen, aber in dem 3. Band des Buchs, was jetzt verfilmt worden ist von Goro Miyazaki, machen Drachen überhaupt keinen Sinn.
Nee. Aber kommen wir zum Humorpunkt. Wie oft hast du dich totgelacht? Saß du manchmal da und hast gedacht, mein Gott, Das ist ja lustig. So viel Schenkelklopferhumor, so viel auch pointierten Gags und Punchlines, die eingebaut wurden in diesem Film, die machen diesen Film zumindest zu einem sehr, sehr lustigen Unterhaltungswert.
Also, das Lustigste an dem Film war, dass du jetzt gerade eben gesagt hast, dass der Film ein großer Filmfehler gewesen ist. Das fand ich jetzt am amüsantesten. Und für den Humor im Film an sich gebe ich das erste Mal seit Anbeginn des VOG-Rankings 0 Punkte.
Ich habe auch lange mit mir gekämpft. Aber ich bin auch nicht wirklich hier, ich konnte nicht anders. Ich musste auch hier aus dem gleichen Grund die 0 Punkte geben. Es gibt keinen einzigen Moment in diesem Film, der ein paar gute Ansätze, ich will ihn jetzt ganz, ganz schlecht machen, aber auf Ghibli-Niveau ist er halt bei weitem nicht. Da ist er ganz weit weg von. Aber es gibt auch nicht mal einen Moment, wo ich denke, das war aber süß oder lustig. Das gibt's gar nicht. Deswegen kann ich auch nicht anders als 0 Punkte geben.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Ich habe überlegt, als da dieser Drogenhändler kurz da war, weil ich dachte, das wäre vielleicht eine Persiflage irgendwie so auf. Oder nochmal so die Message hier, Drogen, keine Ahnung, sind scheiße, liebe Kinder. Und das irgendwie auf, weil der auch so diese Stimme und so lustig irgendwie. Aber dann sieht man auch wirklich die Drogenabhängigen, die da am Boden liegen. Und dann dachte ich, 0 Punkte. Also für den Humor. Der Plot, lieber Thomas.
Ja, der Plot. Es passiert irgendwie ganz, ganz viel. Und es passiert aber andererseits irgendwie auch überhaupt gar nichts. Und der Film fängt irgendwie an und es wird nicht geklärt, was am Anfang zu sehen ist. Und am Ende passiert irgendwas anderes. Und dann ist der Film zu Ende. Also ja, es gibt irgendwie so einen roten Faden. Der Erzmagier und Arin begegnen sich, reisen durchs Land, sind mal auf dem Bauernhof und helfen jemand. Und am Ende hat alles irgendwie mit der Hexe Kopp zu tun. Aber was jetzt so richtig ganz genau, weiß man irgendwie auch nicht. Also es ist ein Plot da, auch wenn er nicht richtig nachvollziehbar ist. Und der kriegt von mir 3 Punkte.
Nicht zu vergessen, um das nochmal zu sagen, Kopp ist natürlich ein Mann, das dürfen wir auch nochmal, sollte man vielleicht nochmal erwähnen, aber ist auch egal, wie gesagt. Du hast vieles gesagt, also es gibt ein paar minimale Geschichten, die ich sogar interessant finde, die aber nur angedeutet werden und dann fallen gelassen werden oder beziehungsweise nicht wieder auftauchen. Der eigentliche Handlungsstrang, der schlängelt sich so ein bisschen durch den Film und so richtig, aber passieren da auch Dinge, die nicht auch lange von Bedeutung irgendwie sind. Und am Ende gibt's ein Ende und dann ist der Film vorbei. Und wenn das der Plot ist, dann kann ich auch nicht mehr als 3 Punkte geben. Aber immerhin.
Ja.
Ich glaube, wir kommen jetzt aber zumindest bei meiner Seite, du hast es ja auch schon angedeutet, auch von deiner Seite aus, zur höchsten Punktzahl, die wir heute im VOG-Ranking vergeben werden. Und zwar, wir kommen zur Musik.
Ganz genau. Also die Musik fand ich jetzt wirklich gut, auch wenn die mich tatsächlich eher an Prinzessin Mononoke erinnert hat. Wenn die Musik bei Mononoke aufgetaucht wäre, hätte ich das als sehr, sehr passend empfunden. Was ich dann allerdings irgendwie seltsam fand, ist, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, als hätte man sich irgendwie nicht genug Zeit genommen, als wenn der Soundtrack nicht fertig geworden wäre, gegen Ende des Films, gerade so bei den Schlusssequenzen, wo dann halt auch doch ein bisschen mehr Action ist und wo dann der Kampf zwischen Arin und dem Hexer, der Hexe-Kopf zu sehen ist, da gibt's eigentlich kaum musikalische Untermalung, die Szenen vielleicht gut hätten unterstreichen können. Ja, irgendwie so ab dem zweiten Drittel hört die Musik plötzlich irgendwie auf, dann nimmt man die nicht mehr wirklich wahr. Aber dafür gibt es halt dieses eine wirklich ganz, 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 ganz großartige Lied, Teru no Uta, das Lied von Terra, Teru.
Teru.
Teru, die auf dem Hügel steht, in die Ferne guckt, sich nicht bewegt und ein Lied singt. Und dieses Lied ist wunderschön, aber es ist auch unglaublich lang. Also alleine mit diesem Lied konnten sie, glaube ich, irgendwie 6 Minuten den 215 Minuten ausfüllen, ohne dass wirklich irgendwas passiert ist. Aber das Lied ist sehr, 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 sehr schön.
Schöner Song. Wie viele Punkte?
Achso, habe ich das noch nicht gesagt?
Ich weiß es nicht.
Ich sag's einfach nochmal oder auch nicht. 6 Punkte.
Okay. Taro ist übrigens auch mein Lieblingscharakter in dem Film, auch wenn man eigentlich nichts über sie weiß oder auch nicht viel passiert, oder zumindest nicht sehr viel. Am Ende weiß man ein bisschen mehr, aber ist dann auch nicht wirklich überrascht, aber irgendwie dann doch überrascht. Lass mich mal ganz kurz erklären. Ich kann dir jetzt genau sagen, warum die Musik dann so gegen dem letzten Drittel dann einfach dann nicht mehr so präsent ist. Ich glaube, auch da haben sich die Leute gedacht, ist jetzt auch egal.
Oder? Meinst du? Okay.
Besser wird's nicht. Brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr bemühen. Wir haben uns bemüht, aber jetzt, wo wir wissen, wie der Film, in welche Richtung er geht, da machen wir keine Musik mehr. Dann nutzen die entweder das, was wir schon haben, da mache ich nichts mehr. Aber ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch reingesponnen in die ganze Sache. Das kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Aber wenn ich die Musik gemacht hätte und mir den Film zwischendrin angeschaut hätte, ich gedacht, nee, das, was ich jetzt gemacht habe, reicht. Sollen schauen, was sie machen.
Genau, vielleicht gab es ja auch nur ein beschränktes Etat und das Etat, der Musiketat war ab dem zweiten Drittel des Films.
Ja, Herr Goro, wir haben kein Geld mehr. Wir haben auch nur 2 Drittel der Musik gemacht. Ach, das reicht.
Genau, das merkt sowieso keiner.
Am Ende achtet eh keiner mehr auf die Musik, weil die Leute alle mit Fragezeichen vor den Augen da sitzen.
Jetzt machen wir den Film doch ganz schön schlecht irgendwie.
Ne? Musik deutlich das Beste an dem Film. Der Heulsusenfaktor, wie viele Tränen hast du denn vergossen, lieber Thomas?
Ja, tatsächlich nur ein bisschen gerührt war ich, als Teru dieses Lied gesungen hat, über das wir gerade eben schon gesprochen haben.
Eigentlich ist das der beste Moment des Films. Entschuldigung, dass ich unterbreche, oder? Ist das der beste Moment des ganzen Films?
Das war das Highlight des Films. Nur leider bewegt sie sich halt nicht. Ne, insofern kann man sagen, das Lied ist das Beste am Film, aber man kann nicht sagen, dass der Moment, wo das Lied gesungen wird, die beste Szene des Films ist. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, weil da passiert ja auch nichts in dieser Szene. Allerdings würde ich schon trotzdem fast sagen, dass das die beste Szene des Films ist.
Okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Ja.
Deswegen, weil dieses Lied so schön war und man eigentlich auch die Augen schließen könnte und nur das Lied auf sich wirken lassen, 2 Punkte für dieses Lied.
Auch hier in den letzten Kategorien, in den ersten waren wir unterschiedlich, in den letzten sind wir tatsächlich gleich. Auch ich gebe hier, es gibt noch ein paar andere emotionale Momente, zumindest Momente, die einen, wie das mit den Drogen, zum Beispiel mit den Drogenabhängigen und so ein paar andere Sklaven, das finde ich schon tragisch. Ich habe jetzt deswegen nicht geweint, aber das hat mich auch schon mitgenommen und so ein bisschen auch wütend gemacht, ein kleines bisschen. Deswegen waren da Emotionen schon da, aber ich kann trotzdem nicht mehr als 2 Punkte letzten Endes geben. Weil es auch nur so angerissen wird und auch nicht wirklich thematisiert wird. Das hätte man auch größer machen können. Was in den Büchern teilweise ein bisschen größer gemacht wird, aber hier wohl definitiv nicht. Ich komme dann auf einen Gesamtwert von 19 und Punkten und einen Zwischenwert von 3,2. Wie sieht's bei dir aus?
Witzigerweise ganz genauso. Eine Gesamtpunktzahl von 19 und damit einen Zwischenwert von 3,2.
Obwohl wir ja teilweise unterschiedlich jetzt hier gewertet haben. Aber witzig. Der persönliche Geschmack, dem setzen wir dem entgegen. Wie viele Punkte gibst du dem persönlichen Geschmack?
Ja, 8 Punkte kann man geben. Und ich glaube, weil es ein Studio Ghibli-Film ist und ich Ghibli-Produktion prinzipiell sehr wohlwollend gegenüberstehe, kriegt er von mir 4 Punkte.
Ja, also sagen wir mal so, ich habe auch schon deutlich schlechtere Filme gesehen, die ich schlechter bewerten würde. Der Film ist nicht gut. Der Film ist in einigen Ansätzen in Ordnung. Da hätte man wirklich mehr draus machen können, weil es auch wirklich eine große Story ist, eine große Geschichte, die man auch hätte nutzen können. Die hatte man hier nur in Ansätzen genutzt. Insgesamt gesehen ist es trotzdem für mich ein Film, den ich irgendwie so auf einer Stufe im Königreich der Katzen, wobei ich den einen Tick besser finde mittlerweile, so
den fand ich auch,
nachdem ich jetzt die Chroniken von RC gesehen habe. Selbst die Yamadas gefallen mir eigentlich so ein bisschen, aber ich wollte auch nicht unter die 4 gehen, deswegen gebe ich auch hier 4 Punkte. Das heißt, wir ergänzen uns, wir haben beide eine Endpunktzahl von 7,2.
So sieht's aus, ja.
7,2. Bei mir reicht es aber trotzdem nur für den letzten Platz, lieber Thomas.
Und bei mir auch.
Ja, 15. 15 Folgen und wir haben Platz 15. Und ich glaube, der hat gute Chancen, am Ende auch noch auf dem letzten Platz zu stehen, oder?
Wenn ich jetzt überlege, was noch an Filmen kommt, ich glaube ja. Also es ist die Frage, ob der Film, der jetzt momentan Platz 1 hat, das ist, glaube ich, letzten Glühwürmchen, ist das richtig? Ob der am Ende noch auf Platz 1 steht, das ist noch die Frage. Es kommen da noch ein paar große, ganz wichtige Ghibli-Produktion, aber Platz 15 ist immerhin auch eine Leistung. Und ich glaube, den Platz können die Chroniken von ERC auf jeden Fall halten.
Naja, 15 wahrscheinlich nicht.
Ja, gut, also.
Der wird da hinten durchgereicht. Das glaube ich schon. Möglicherweise ist aber nächste Woche schon in zwei Wochen ein Film dabei, der um den letzten Platz mitkämpfen könnte mit den Chroniken von RC, oder? Was meinst du?
Das siehst du so.
Ja, also sagen wir können jetzt schon mal vorwegnehmen, es wird an meiner Punktzahl liegen, ob Ponyo auf Platz 1 landen wird oder nicht. Nicht an Thomas' Punktzahl, denn da bin ich mir sicher. Ponyo! Da ist er wahrscheinlich on top. Ich weiß es noch nicht, wie viele Punkte ich vergeben werde. Das werden wir in zwei Wochen erfahren, wenn es wieder heißt World of Ghibli. An meiner Seite Thomas van der Schick.
Und ich werde viele, viele Argumente dafür finden, warum Ponyo ein großartiger Film ist. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Und ich hoffe, dass der Podcast nicht so schlimm war wie der Film, den wir besprochen haben. Und ich sag Sayonara.
Ja, und an Thomas' Seite übrigens Shaggy Schwarz, das, was er natürlich auch vergessen hat. Aber er ist auch so begeistert einfach von Ponyo in zwei Wochen. Deswegen konnte er jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Ich kann es ja nochmal sagen, Thomas, für die, die es nicht wissen, du bist in Wahrheit auch ein Mann.
Ich bin ein Fisch.
Jetzt darfst du dich verabschieden.
Sayonara. Domo arigato. Ponyo Shaggy Schwarz.